SWR 2 Zeitgenossen.
Klaus Ruhe-Madsen, als amtierender Oberbürgermeister von Rostock sind Sie durch Ihr Corona-Management weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus bekannt geworden. Und wenn man auf Ihre Biografie blickt, dann könnte man sagen, Sie sind das, was im Deutschen ein bunter Vogel genannt wird, also ein echtes Unikum. Sie haben als Jugendlicher während der Zeit im Internat zwischendurch auf einem Fischkutter angeheuert, haben dann trotzdem als Jahrgangsbester Ihr Abi gemacht, anschließend eine Ausbildung als Handelsfachwirt absolviert, sind nach Deutschland gegangen, haben zunächst in einem skandinavischen Möbelhaus gearbeitet, dann eins selber aufgebaut und geführt im höchsten Norden von Deutschland in Rostock. Im Juni 2019 sind Sie dann zum Rostocker OB gewählt worden, als parteiloser Unternehmer und erster ausländischer Bürgermeister einer deutschen Großstadt. Bis heute besitzen Sie ausschließlich den dänischen Pass, also den Pass des Landes, in dem Sie vor 49 Jahren geboren wurden. Frage, woher kommt diese Vielseitigkeit und damit verbunden natürlich auch die Energie, die man für all das benötigt?
Ich glaube, immer in Bereitschaft, nach vorne zu schauen und zu überlegen, was kann ich machen, wie kann ich etwas unternehmen. Und in der Tat ist es auch so, dass ich einen hohen Grad an Unzufriedenheit in mir habe. Das heißt, ich versuche immer etwas zu verändern, zu verbessern. Und ja, das führt einen dann halt immer wieder auch auf einen neuen Weg.
Die Tageszeitung Die Welt hat Sie im Rostocker Oberbürgermeisterwahlkampf 2019 einen dänischen Wikinger auf Eroberungsfeldzug genannt. Steckt da zumindest ein Körnchen Wahrheit drin? War da auch dieser Eroberungswille in Ihrer Bewerbung für das Amt des Rostocker OBs?
Nein, das glaube ich nicht, sondern einen unbändigen Willen, irgendwie hier was mitzubestimmen und zu gestalten. Ich habe hier meine Existenz aufgebaut, die liebenvolle Menschen hier alle kennengelernt. Und wenn man dann gefragt wird, könntest du dir sowas vorstellen? Und ja, man so wie gesagt ein bisschen im Kopf diese Ungeduld und die Veränderungsdrang hat, dachte, ja, das klingt interessant. Da wusste ich allerdings auch nicht so ganz genau, was das für ein Job ist.
Das glaube ich, ja. Das hat sich ja dann erst mit der Zeit wirklich offenbart und dann kam auch noch Corona, worauf wir später auch noch eingehen werden. Sie haben damals unter anderem gesagt, ich trete nicht an, um Politiker zu werden, ich trete an, um Bürgermeister zu werden. Und Sie haben auch noch gesagt, dass Sie aus der Komfortzone Ihres eingerichteten Lebens herauskommen wollten.
Genau. Ich sehe heute noch, dass ein Bürgermeister aus meiner Sicht mehr Handwerker als Politiker ist. Man ist unter den Menschen, man ist unterwegs, man ist bei vielen Vereinen, Veranstaltungen, man netzwerkt. Man versucht ja auch das Bestmögliche aus dem, was man an Geld zur Verfügung hat, für die Stadt herzustellen. Das Gefühl ist, dass man eigentlich einer der Bürger ist, dass man viel im Gespräch mit den Bürgerinnen ist. Und das am Ende empfinde ich als was völlig anderes, als wenn man irgendwo Minister oder Ministerpräsident oder irgendwas im Bund ist. Das ist die Entfernung immer weiter weg vom Menschen.
Ich habe ja da ein bisschen gekramt in den Aussagen, die es von Ihnen so über die Zeit gibt. Und da habe ich auch eine Aussage gefunden, die mich eher irritiert hat. Da haben Sie nämlich gesagt, in dem Moment, in dem ich gewählt war, hatte ich meine Identität verloren. Von da an gab es den Klaus nicht mehr, nur noch den Oberbürgermeister. Wie ist das denn gemeint?
Das ist in der Tat auch eine Überraschung, wenn man durch sein Leben als Klaus geht und es kaum noch einen Menschen gibt, der einen mit Klaus anspricht. Selbst Menschen, die man kennt oder sagen wir mal flüchtige Freunde, für die ist man plötzlich Oberbürgermeister. Und wenn man auch noch gesiezt wird und so, alles etwas schwierig für einen Dänen. Das ist das eine. Und das andere ist dieses, es ist komplett egal wo. Ich stehe am Strand in Badehose und jemand spricht mich an und sagt, ich brauche übrigens nochmal ein Gespräch wegen dem eine Parkgenehmigung. Oder in der Schwimmhalle hat mal einer zu mir gesagt, am Donnerstag haben wir beide einen Termin. Sag ich, super, dann sollten wir das am Donnerstag besprechen. Weil das tatsächlich ein Gefühl ist, in dem Moment, wenn Sie als Bürgermeister in Badehose angesprochen werden, fühlen Sie sich extremst nackt. Als Klaus fühlen Sie sich nicht nackt, weil da sind Sie ja einer wie alle da. Also von der Warte her ist das tatsächlich so, dass Klaus ist verloren gegangen. Es ist aber auch ein Stück weit deutsche Mentalität. Däne als Bürgermeister ist halt Däne und der ist halt immer noch Klaus. Hier ist es so, jetzt ist das die Wahrnehmung, jetzt wird man auch so behandelt und ja, das ist ein bisschen merkwürdig für mich als Menschen. Wenn ich in dem Café sitze, wo ich sonst auch immer sitze und die Leute stehen an, weil sie nochmal irgendeine Bürgergesprächsstunde mit mir haben wollen, ist das doch ein bisschen interessant, sagen wir es mal so. Also und das hat mich ein wenig schockiert, aber das ist auch eine Rolle, in die kann man sicherlich auch reinfinden und es sind so viele liebensvolle Menschen. Viele wollen ja auch einfach nur kurz mal ein Foto oder irgendwas mit dem Bürgermeister oder sagen, wir sind heute aus Halle hier und freuen uns und dann denke ich auch, komm, das ist doch lieb. Vielleicht erzählen die was Gutes über Rostock.
Heißt das dann, dass Also alles, was Sie jetzt eben gesagt haben, bis hin zu diesem in der Badehose dastehen als OB und sich dann nackt fühlen, wenn man dann eben von einem Bürger oder einer Bürgerin angesprochen wird. Heißt das, Sie haben sich manchmal in den vergangenen 2 Jahren gewünscht, wieder Klaus sein zu können und sowas zu verkaufen, statt für die Gesundheit von eben mehr als 200.000 Rostocker Bürgern und Bürgerinnen verantwortlich zu sein?
Ja, nun, da steckt, glaube ich, 2 Sachen drin. Also zum einen, glaube ich, hat sich jeder Mensch gewünscht, dass wir Corona nicht hätten erleben müssen, egal in welcher Rolle, und nicht für die Verantwortung, für die Gesundheit von unseren Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich zu sein, sondern für das Gestalten einer Stadt. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und der andere ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Wenn Sie rund um die Uhr, ich gehe einkaufen, die Leute schauen in meinen Einkaufswagen, was ich so einkaufe. Ich sitze im Restaurant und die Leute schielen nach, mal gucken, was der Bürgermeister, sie machen möglicherweise einen Fahrt mit wer auch immer, zu einem Fußballspiel, und es interessiert die Menschen unheimlich, was sie dort machen, wie sie es machen, und sie können quasi fast jeden Tag hier die Zeitung aufschlagen, steht irgendwas über den Bürgermeister oder Beschlüsse, und es wird dann personifiziert. Also ich muss einen Einspruch machen gegen einen Beschluss meiner Bürgerschaft, weil sie nicht korrekt ist, und dann steht, Matzen möchte nicht das und das. Das stimmt ja nicht. Matzens Rechtsamt hat gesagt, so ist das nicht zulässig. Und daraus wird halt gerne mal eine Geschichte gemacht, wo viel Sonne ist, auch hin und wieder ein bisschen Schatten.
Stichwort Schatten haben Sie gerade erwähnt. Ihre Schlafgewohnheiten in der Hochphase der Pandemie, die Sie einer Kollegin im Interview mal verraten haben, die deuten darauf hin, dass Sie durch dieses Corona-Management in Ihrer Stadt sehr wohl auch beansprucht waren, auch wenn Sie ja in den diversen Fernseh-Talkshows, in denen Sie aufgetreten sind, immer sehr tiefenentspannt daherkommen. Sie haben da gesagt in diesem Interview, Sie hätten in der kritischen Phase der Pandemie immer nur 10 Minuten nachts geschlafen, sich dann Notizen gemacht, dann wieder 10 Minuten geschlafen. So war das tatsächlich.
Ja. Also das ist aber etwas, wenn ich in extremer Drucksituation bin, generell in meinem Leben auch schon mal als Unternehmer, dass ich dann, als Unternehmer ist es meistens 1-2 Tage vielleicht vor einer Geschäftseröffnung oder sowas, damit man nichts vergessen hat, immer so ein bisschen dösen, wach werden, Notizen machen. Das habe ich über Wochen im Anfangsphase der Corona, also es gab ja kein Drehbuch, was da auf uns zukommt, und sie möchten einfach nichts offen lassen. Sie möchten keine falsche Entscheidung und die Entscheidung, die sie treffen, nochmal hinterfragen, und es gibt halt keine Telefonnummer, die sie wählen können und sagen, wie mache ich das jetzt hier? Es gibt keinen wirklichen Leitschnur, nach dem sie sich langhangeln können, sondern sie und sie alleine treffen die Entscheidungen. Und das ist so, sie sitzen morgens in so einer Runde im Krisenstab mit Chefs der Feuerwehr, Polizei, Kliniken, Gesundheitsamt und ihre eigene Behörde. Und jeder macht eine kurze Lageeinschätzung und dann gucken alle in Richtung Oberbürgermeister. Und sie machen eine Festlegung, was machen wir jetzt heute, was machen wir diese Woche, was machen wir diesen Monat. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Und das führt bei mir automatisch zu einem maximalen Ausstoß an Adrenalin. Und das wiederum bedeutet, dass ich immer nur 5 bis 10 Minuten mal döse, wach werde, was draufschreiben. Fühle mich dabei auch tatsächlich wohler. Und das wird jetzt der ein oder andere denken, ja, aber Schlaf braucht man. Ja, andererseits kann ich Ihnen vergewissern, wenn Menschen einen berichten, dass es gut möglich ist, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger in der Eishalle aufbahren müssen, weil die Krematorien nicht mehr hinterherkommen, dann sind sie sowas von wach. Da denken sie auch nicht an Schlafen. Und das machen sie halt 7 Tage die Woche. Irgendwann fangen sie an, sich mehr mit der Zukunft, also was in einem Monat, was in ein halbes Jahr, was in ein Dreivierteljahr, dann wird es etwas leichter mit dem Schlaf. Noch mehr Vertrauen in dem, was wir schon festgelegt haben. Wir haben ja am Anfang wirklich berechnet, wenn heute dastehen, wo stehen wir morgen, übermorgen, wow. Wussten eigentlich ganz genau, wann wir keine Einwegschläuche mehr haben. Viele vergessen ja, wie die Lage wirklich war. Wir hatten quasi keine Schutzausrüstung, wir hatten keine Desinfektion. Wir mussten Alkohol einkaufen und irgendwie in unserer Zentralapotheke das dann umwandeln zu Desinfektion. Sie diskutieren mit ihren eigenen Mitarbeitern und sie versuchen die Bevölkerung einen guten Eindruck zu vermitteln, dass das, was sie tun, richtig ist. Und jetzt noch zu guter Letzt, weil es eben gesagt wird, wenn man dann im Talkshow sitzt, ich glaube, da ist auch so ein Stück weit eine Wahrnehmungssache. Also ich arbeite bestimmt 80 Stunden die Woche. Wenn ich davon mal in eine Woche 2 Stunden in einer Talkshow bin, dann habe ich also immer noch 78 Stunden für die Stadt gearbeitet. Das ist ein normaler Arbeitstag, ist in etwa 8 Stunden Krisenstab, 8 Stunden Bürgermeister und vielleicht 1-2 Stunden Innovation. Also was soll aus Rostock werden? Und wenn Sie davon mal dann ganz locker 2 Stunden rausnehmen, um in einem Fernsehinterview zu sitzen, dann ist das, glaube ich, eine Wahrnehmung aller, der sitzt ja nur im Fernsehen. Ich glaube, das waren vielleicht insgesamt 5, 6 Auftritt in 2 Jahren.
Ja, aber so hatte ich das jetzt auch gar nicht gemeint, sondern das finde ich enorm angesichts der Belastung, die Sie ja jetzt eben auch geschildert haben.
Ja, also, aber da ist ja der Vorteil, wenn Sie bei Herrn Lanz sitzen, entscheiden Sie nicht darüber, wie es Ihren Leuten geht. Und wenn Sie in der Krisenstab sitzen, dann sind Sie natürlich nicht ganz so in Tiefen entspannt. Und ich habe mich 8 Stunden am Tag mit dem Thema befasst. Wenn Sie sich 8 Stunden am Tag ein Jahr lang mit einem Thema befassen, und stellt sie jemandem eine Frage, dann sind sie relativ entspannt, weil sie stehen ganz gut im Stoff. In dem Feld ist man dann tatsächlich etwas beruhigter.
Ja, Experte und dort zu Hause sozusagen gewissermaßen. Ja. Aber 80 Stunden pro Woche arbeiten und überhaupt auch dieses wenige Schlafen, was Sie gerade geschildert haben, um noch ein bisschen bei dem Familiären und dem Persönlichen zu bleiben. Wir kommen nachher auch noch auf Ihre Erfolge im Corona-Management. Aber was hat eigentlich Ihre Familie zu diesem Lebenswandel des plötzlich prominent gewordenen Rostocker OBs gesagt? Also Ihre Frau und Ihre Tochter?
Ja, die haben, glaube ich, wie wir alle in der Corona-Phase einen hohen Preis bezahlt. Es gibt Menschen, die haben ein Unternehmen, Menschen haben ihren Job verloren. Andere wiederum mussten sehr viel arbeiten und Familien sind da in allerlei betroffen. Ich glaube, dass man als Familie das ein Stück weit ja auch sehen kann, was geleistet werden muss. Die Anrufe mitbekommen, wenn kurz vor Mitternacht die Ministerpräsidentin anruft oder um 6 Uhr früh das Gesundheitsamt oder. Da gibt es einfach nur Oberbürgermeister und das weiß eine Familie auch. Also das ist ja auch so, dass man dann, wenn man mal tatsächlich zu Hause an einem Samstag ist, so ein Ding im Ohr hat und in einer Telefonkonferenz irgendwo mit drin ist und dann mithören muss, während man mit seiner Familie durch den Schuhladen läuft oder ähnliches, weil man muss ja vielleicht mal für einen Moment quasi anwesend sein, aber trotzdem auch nicht die Stadt aufgeben.
Also Ihre Frau und Ihre Tochter haben das einfach akzeptiert, weil es halt so sein musste, sozusagen. Ja. Aber dennoch, Sie haben dieses durch den Schuhladen laufen erwähnt.
War übrigens nur beispielhaft.
Ach so, ich hatte das jetzt so verstanden, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Klaus Ruhe-Madsen durchaus auch trotz der ganzen Belastung auch immer noch zwischendurch normale Dinge tut, sage ich jetzt mal. Und für mich verband sich jetzt das in meinem Kopf ganz gut damit, dass Ihnen ja auch immer wieder so eine absolute Bodenständigkeit bescheinigt wird, dass sie eben ganz...
Ich mache sehr vieles Normales, ja.
Ja, dass sie ganz nah an den Menschen dran wären und sich um so kleine Themen auch kümmern würden, also um Löcher in oder Hundekot auf den Straßen. Und da habe ich mich dann gefragt, ob das, wenn man jetzt mal in Ihre Biografie blickt, die ich vorhin kurz im Zeitraffer zusammengefasst habe, ob das was mit Ihrer Zeit auf dem Fischkutter zu tun hat, wo Sie mit echten Ansagen das echte Leben gelernt haben.
Na, da habe ich zumindest gemerkt, dass Schule nicht ganz so anstrengend ist, wie ich vorher dachte. Ich bin ja mitten in mein Abitur ausgestiegen und auf diesen Kutter und da gibt es tatsächlich klare Ansagen. Man kriegt auch gleich vermittelt, wer nicht hier hinhört, das kann passieren, dass es einen Finger kostet oder eine Hand oder sonst was oder vielleicht das Leben. Weil wenn man sich falsch hinstellt oder einen Anker falsch rauswirft, dann kann man schon mal einen Oberschenkel damit rausreißen. Mitten auf der Nordsee im Dunkeln einen Riesenwellengang und man hört nur die Hälfte, da ist man das quasi gewohnt, ja zu antworten, statt nochmal genau nachzufragen, was gerade gesagt wurde. Also klare Ansagen, klar umsetzen, das hat mich natürlich als Mensch geprägt. Und es war mir klar, als ich zurück zum Gymnasium kam, dass ich doch ein bisschen mehr leisten kann, als ich bis dahin dachte. Und ein bisschen auch, was ich als Handballtrainer immer die Mädels versuchen beizubringen, nämlich wir können das Doppelte von dem, was wir denken und das Vierfache von dem, was Mama denkt. Also von daher, man muss einfach mal, glaube ich, über seine Grenzen hinweggehen. Ich glaube aber eher, das unter den Menschen sein ist vielleicht sogar eher das, wenn man über viele Jahre Sofas verkauft. Das ist nämlich was sehr Persönliches, weil jeder berichtet ein Jahr, ich habe eine Katze und hier ein oranger Fußboden und gelbe Gardinen. Und also man lernt eigentlich quasi das ganze Haus kennen, wer da wohnt oder dass gerade die Kinder ausgezogen sind. Also man hört sehr viel als Möbelverkäufer und man lernt übrigens immer da, dass man auf die Frauen hören müsste, weil die entscheiden am Ende. Also von daher, dann gibt es absolut, im Möbelhaus ist das nie klug, sich auf die Seite des Mannes zu stellen. Also von daher, nein, das ist natürlich etwas, was man mitnimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und mit Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht klein oder groß, dieser ehrliche Austausch, Auge in Auge, der auch mal schmerzt, wenn ein Unternehmer einen erzählt, dass er nicht mehr weiß, ob er noch diese Woche als Unternehmen bestehen kann, das ist kein schönes Gespräch. Aber trotzdem ist es ein Bewegnis und etwas, was ich dann auch mit mir nehme. Und wenn Kinder begeistert irgendwie, Herr Bürgermeister oder irgend sowas, und ich sage einfach mal bitte Klaus. Jawohl, Herr Oberbürgermeister Madsen, Klaus. Ja, okay, komm, lass es. Macht, wie ihr wollt. Und man so diese Begeisterung in den Augen. Und das, ich finde es einfach extrem wichtig, dass man von bis. Ich war neulich hier unterwegs beim Verein der sehbehinderten Menschen und mal zu hören, wie die Welt erleben, wie sie Rostock erleben, mit was für eine Begeisterung die sich für anderen Menschen einsetzen mit Sehbehinderung. Wenn sie auf so einen Termin rausgehen, sind sie richtig bewegt. Aber es ist ein wahnsinnig toller Job, also so diese Vielfalt zu erleben. Wer darf dann überhaupt was? Ich habe jeden Tag eine neue Welt.
Kann ich nachvollziehen. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist das auch ein Teil Ihres Jobs, den Sie auf keinen Fall missen möchten. Nochmal einen Schritt zurück zu diesen Äußerungen zu der Zeit auf dem Fischkutter und auch das, was Sie Ihren Handballfrauen und Mädchen mitgeben. Man kann viel mehr und man kann viermal so viel, wie man denkt oder so. Ist das dann...
Doppelt so viel, wie man denkt und viermal so viel, wie Mama denkt.
Genau, das war's. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz genau erinnert. Also diese Zeit auf dem Fischkutter, wo Sie auch richtig zupacken mussten und diese Erkenntnis hatten mit der Leistung, erklärt das dann auch, warum Ihre schulischen Leistungen, nachdem Sie wieder zurück sind aufs Gymnasium, dann so herausragend wurden? Weil ich hatte es vorhin schon erwähnt, Sie haben Ihr Abi als Jahrgangsbester gemacht.
Also in Dänemark ist das so, dass man vor dem Abschluss immer eine Weile sowas wie Leseferien heißt das. Also da muss man dann seinen Stoff nochmal aufbereiten. Und da machen relativ viele junge Menschen, zumindest in Dänemark, dafür kann ich ja nur sprechen, fahren dann zum Strand. Haben auch ein Buch mit, aber es ist nicht jeder, der es schafft, vielleicht da durchweg reinzugucken. Und ich habe da wirklich durchgearbeitet, bis in die Nacht immer und nur wenig Stunden Schlaf und dann einfach mal das Stoff komplett aufgearbeitet. Und das hatte natürlich diesen Vorteil, wenn man auf so einem Kutter gearbeitet hat, dann ist das doch deutlich anstrengender, als einmal in die Geschichtsbücher ein bisschen zu blättern. Und die Menschen dort haben mich auch fasziniert. Mir fasziniert grundsätzlich immer Leidenschaft und die sind extrem leidenschaftlich, die da draußen. Und wie man die Natur dort erlebt, wie man die Menschen wahrnimmt und diese Menschen, mit was für einem Zusammenhalt die arbeiten, was es da einfach bedeutet, ein Teil von einer Mannschaft zu sein. Und dann sitzen sie da ein Jahr später mit ihren Büchern und denken, also Klaus, sagen wir mal, ein paar Seiten mehr geht wohl. Und deswegen einen sehr hohen Ehrgeiz entwickelt und den habe ich dann da gut umgesetzt. Und vielleicht hilft das auch ein Stück weit im Leben, wenn man ein bisschen mehr was gesehen hat und man weiß, dass das Leben nicht nur Geschichtsbücher ist.
Vielleicht noch ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Welches waren denn Ihre Lieblingsfächer? Und hatten Sie damals auch noch Hobbys, also Fußball spielen zum Beispiel? Denn ich habe ja gelesen, nach Rostock hätte sie es hauptsächlich wegen des Vereins Hansa Rostock verschlagen.
Ja, oder anders ausgedrückt, und das ist wirklich wahr, ich lebte im Ruhrgebiet, da war überall erst Bundesligisten und immer wieder kam Hansa und hat den Verein da geärgert. Das fand ich schon ziemlich faszinierend, weil es so ein kleiner Verein. Und dann war das Einzige, was ich so richtig von Rostock kannte, war tatsächlich Hansa Rostock. Als ich mal mit jemandem sprach, ob ich nicht mal mir vorstellen könnte, mit denen hier ein Möbelhaus in Rostock zu machen. Und als ich hierher kam, war ich enorm fasziniert von der Rückenhalt, den Sport insgesamt in dieser Stadt hat. Alle haben von Hansa gesprochen. Alle haben über das Spiel am Wochenende berichtet. Und das ist, glaube ich, das, was damit gemeint war. Ja, ich hatte Hobbys, wollte aber auch die Welt entdecken und deswegen bin ich auch nach Deutschland quasi.
Ja, Sie sind dann hier in Deutschland geblieben. Also weg von den Hobbys, ein bisschen weg von dem Persönlichen jetzt. Lassen Sie uns mal über tatsächlich konkret Ihr Pandemie-Management reden, für das Sie eben so berühmt geworden sind. Sie haben das ja tatsächlich in Rostock vorbildlich gewuppt, sage ich mal, mit Corona. Dadurch, dass Sie sehr früh, früher als alle anderen, reagiert haben. Sie haben Schulen geschlossen, Sie haben Großveranstaltungen vorausschauend abgesagt, haben getestet, was das Zeug hält. Und das, obwohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Ihnen damals keine ausreichenden Mengen an Tests zur Verfügung stellen konnte. Also jetzt nochmal rückblickend zunächst. Was war es aus Ihrer Sicht vor allem, was diesen Rostocker Weg letztlich so erfolgreich gemacht hat?
Also selbstverständlich gibt es da sehr viele Bausteine. Zum einen, dass wir sehr schnell entschieden haben und auch sehr konsequent waren. Also wir waren ja Wochen hinter Bayern in Bezug auf Pandemie, weil es kam aus Norditalien über Bayern immer mehr in Richtung Norden. Wir haben aber gleichzeitig mit Bayern unsere Schulen geschlossen, als Beispiel. Ich habe eine sehr starke Verwaltung gehabt, wo sehr viele Mitarbeiter innerhalb der Verwaltung sich auch freiwillig gemeldet haben in der Kontaktverfolgung. Also die hatten wir souverän aufgebaut. Und bis letzte Woche, Donnerstag oder sowas, glaube ich, haben wir nicht einen einzigen Tag in der Hansestadt erlebt, wo wir nicht die komplette Kontaktverfolgung sichergestellt haben. Und das hängen wir an einen Tag, weil wir etwas überrascht wurden von einer Anhäufung an Fällen. Also das ist das A und O. Ich habe eine super starke Verwaltung gehabt, aber dann auch gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger, die das machen, was man ihnen sagt. Menschen haben sich eingebracht und das, glaube ich, hat sehr viel geholfen. Wir sind aber auch sehr konsequent. Ich glaube, wir haben als erstes den Zoo geschlossen, aber auch wiederum den Zoo geöffnet. Wir waren die Ersten, die die Philharmonie geschlossen haben und die Erste, die sie wieder eröffnet haben. Und das, finde ich, ist eigentlich die Stärke, in der man sich messen sollte. Wir haben sehr früh uns für Ausnahmen, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche Sport, eingesetzt. Wir haben immer der Landesregierung Vorschläge aufgelistet, was wir unbedingt als Stadt wollen. Und hin und wieder haben wir es dann auch genehmigt bekommen. Und dadurch sind wir auch so ein bisschen in diese Pilotcharakter gekommen. Ich hatte schon letzten Herbst vor dem, war das der zweite Lockdown, angeboten, dass bitte die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Pilotstadt ernannt wird. Dass man einfach mal zeigt, es gibt auch einen anderen Weg. Das ist natürlich nicht ganz risikobefreit, weil es ist eins, ist klar, Politik wünscht und macht gerne maximale Maßnahmen, damit keiner sagen kann, du hast etwas nicht getan. Also wenn du komplettes Maßnahmenkatalog auffährst, kannst du immer sagen, ich habe ja alles getan, was ging. Aber hast du auch den Mut, sich darüber zu diskutieren, was passiert eigentlich sonst dahinter? Also was passiert mit unseren Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr zum Sport? Was mit der Jugendarbeit, der Betreuung? Diese Fragen sind nicht aus meiner Sicht genügend aufgenommen worden. Und das ist etwas, da muss man schon sehr, sehr viel streiten, gute Ideen einbringen, Wünsche, Hoffnungen und hier und da, glaube ich, auch mal etwas ermöglichen. Wo man möchte, kann man dem Bürgermeister das dann auch vorwerfen und sagen, sie hätten auch das und das nicht ermöglichen dürfen. Oder, und das ist das Rostocker Denken, Angebote machen. Weil wenn ich ein Angebot habe und gleichzeitig das bitte aber unterlassen, dann macht der Mensch mit. Wenn wir denken, wir können den Menschen alles vorschreiben und sagen, was er zu tun hat, ein Mensch ist wie Wasser, er findet seinen Weg. Also von daher lieber doch den Weg so ein bisschen aufzeigen, wo wir das gerne hätten und wo wir vielleicht eine gute Kontrollmaßnahme haben. Und das übrigens zeigt auch noch eine Sache. Rostock hat jetzt seit 3-4 Monaten sehr viele Großveranstaltungen und Ähnliches mit Hygienekonzepten ermöglicht. Nun über Hansa Aufstiegsfeier hin zu Hanse Sale, Heimspiele des Fußballvereins, Konzerte. Und wir haben nachweislich bisher nur 2 Fälle aus diesen ganzen genehmigten Großveranstaltungen. Weil es draußen war, weil es mit Konzept war, weil die Leute getestet sind. Also ich glaube, das ist ein bisschen das, wenn man die Rahmenbedingungen aufstellt und sagt, so können wir miteinander arbeiten, dann funktioniert das. Wenn man sagt, alles nicht, was passiert dann? Dann gehen die Leute im Keller oder zum Nachbar.
Wo Sie bei dieser Zahl waren, insgesamt stimmt die Zahl auch noch. Bis heute sind in Rostock nur 44 Menschen an oder mit Corona gestorben?
Ja, das ist auch etwas, was mir besonders wichtig ist. Ich habe ganz lange gesagt, unser wirkliche Parameter, an dem wir uns messen lassen, weil viele Leute sagten mal eine Zeit lang, weil wir immer so niedrige Inzidenzen haben, ihr testet doch nicht. Und da kann man nur eins sagen. Statistisch gesehen muss ja eine gewisse Anzahl immer übereinstimmen. Und wenn man dann das auf Todesfälle letztendlich runterrechnet, dann kann man in etwa ausrechnen, wie viele Corona-Fälle Rostock wirklich hatte. Und da wir bei 44 stehen und ich glaube, rechnerisch müssten wir bei 250, wenn wir im bundesweiten Durchschnitt wären, also auch etwas, worüber ich sehr froh bin, also dass unsere Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürger und der Bürgermeister später, ja, die Enkeln berichten können, wir haben das Leben von mehr als 200 Menschen rechnerisch gerettet. Dann haben wir doch vieles richtig gemacht. Und dann müssen wir natürlich auch über das ein oder andere reden, was man besser machen kann.
200.000 meinen Sie, oder?
Nein, also rechnerisch müssten ja knapp 250 Verstorbene sein, wenn man Rostocks Größe im Bundesdurchschnitt an Verstorbene. Verstehe. 44 sind nur gestorben, also etwas über 200 Menschen das Leben gerettet.
Jetzt habe ich die Rechnung verstanden, ja. Und gab es eigentlich auch so etwas wie Ihre schwerste Entscheidung in diesem ganzen Corona-Management-Prozess?
Ein sehr einschneidendes Moment war, als ich in unseren Krisenstab mich hingesetzt habe und den Leuten mitgeteilt haben, dass wenn wir gleich aus dem Raum gehen, fahren wir diese Stadt runter und zwar alles. Einmal unsere Stadtverwaltung, Bibliotheken, Schwimmhallen, Schulen, Kitas, den ganzen Kram, alles runterfahren und dass wir unsere Verwaltung nach Hause schicken bis auf 439 Mitarbeiter von 2400, weil 439 laut meinem Infektionsplan das ist, was ich brauche, um die Stadt am Laufen zu halten. Und dass wir zu einigen von denen, die wir nach Hause schicken, rüberstellen zum Gesundheitsamt, zur Kontaktverfolgung. Da habe ich erstmal in sehr staunenden Gesichter geschaut. Dann habe ich denen erklärt, warum und weshalb und dass ich denke, dass es unser Beitrag sein kann, um die Pandemie möglichst einzudämmen, dass wir Verkehre rausziehen, dass wir Feuerwehrgedanken einführen. Es gibt ein A- und ein B-Team, die Leute treffen sich niemals, die zum Beispiel bei der Stadtwerke arbeiten, die beim Straßenbahn AG, beim Müllabfuhr, dass die Leute auseinandergehalten werden, dass wir nicht irgendwie Querschieße haben und auf einmal eine komplette Stadtreinigung weg oder kein Strom. Weil übrigens, das müsste auch jeder wissen, es ist deutlich gefährlicher, wenn wir ein Blackout erleben, als wenn Corona. Also es vergehen keine 80 Stunden laut unserem Planning, bevor die ersten Menschen in Rostock versterben. Also von der Warte her ist das super wichtig, dass sie diese kritische Infrastruktur aufrechterhalten. Wenn erstmal das System zusammenbricht, haben sie hier richtig Probleme. Das kriegen sie nicht mit in der Corona-Diskussion, was eigentlich im Maschinenraum alles abgestimmt werden muss, damit hier bloß sowas nicht daneben geht. Die halbe Arbeit ist ja die Vorbereitung. Das bekommt quasi ja keiner normale Mensch mit, ist auch gar nicht so gedacht. Dafür ist ja der Maschinenraum da. Unsere Bürgerinnen und Bürger sind auf dem Sonnendeck. Da gehören sie auch hin und wir kümmern sich um die. Und auf einem normalen Schiff kriegt man niemals mit, was im Maschinenraum los ist.
Das mit daher dem Schiff kommt doch immer wieder durch.
Ja, das, ich komme ja vom Seefahrer nach schon. Das wäre merkwürdig, wenn ich nicht in solche Bilder denken würde. Mhm. Ich finde das übrigens aber auch wirklich sehr aussagekräftig, weil das kann ich als Bürger auch erwarten, dass die Menschen für mich im Maschinenraum, das sind Polizisten, Krankenschwester, Müllabfuhr, Bürgermeister, wir sind da alle unten im Maschinenraum unterwegs. Wir wollen natürlich, dass das Leben für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Sonnendeck angenehm und ordentlich ist.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Rostocker Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen, der für sein Corona-Management im Norden weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus bekannt und berühmt geworden ist. Herr Ruhe-Matzen, nach dem Rückblick auf das Corona-Management der ersten Zeit, der vergangenen Monate, jetzt der Blick auf das Hier und Jetzt. Also wie schätzen Sie die gegenwärtige Lage ein? Die Situation im August 2021, fast anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie. Da ist zum einen die vierte Welle da, darüber sind sich eigentlich alle einig. Die Delta-Mutante verbreitet sich immer mehr. Inzidenzen steigen wieder. Die Menschen kommen aus dem Urlaub zurück, auch noch dazu. Wie besorgt sind Sie hier und heute?
Na, nun sind die Menschen bei uns ja schon seit einigen Wochen wieder zurück und das sieht man auch eindeutig in unseren 7-Tage-Inzidenz. Wichtig ist aber, dass wir jetzt endlich die Erkenntnis alle auch erlangt haben, dass wir nicht ausschließlich auf die Inzidenz schauen dürfen, sondern auch auf unsere Kliniken. Sagen wir es mal so, immer wieder hatten wir, glaube ich, alle das Gefühl, wenn eine Welle vorbei war, jetzt haben wir es so halbwegs, jetzt haben wir ja, jetzt können wir impfen, jetzt haben wir dies. Irgendwie haben wir ja jedes Mal eine neue Ausgangssituation und denken jetzt. Und dann kommt doch dieses kleine Gespenst um die Ecke. Und man hat auch gelernt, Corona hat immer eine neue Überraschung in der Tasche dabei. Und so denken wir jetzt auch. Also für mich persönlich sehe ich noch eine sehr lange Perspektive, sehr viel mich damit noch zu beschäftigen, viele Gespräche weiterhin zu führen und auch den Menschen da zu motivieren. Also wir haben keine 100%-Lösung und kein 100%-Verhalten. Und wenn wir uns alle irgendwo einpegeln können auf 80%, dann ist das gut. Und wir brauchen auch jetzt wirklich gesunden Menschenverstand. Wir werden und dürfen unsere Gesellschaft nicht nochmal runterfahren, müssen einfach einen Weg finden. Und das ist entscheidend. Ich spreche jeden Tag mit meinen Kliniken, frage, wie da die Lage ist, ob alles in Ordnung ist. Das ist ganz wichtig. Dann spreche ich natürlich mit meinem Gesundheitsamt, haben wir alles im Griff. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen ein gutes Angebot machen. Also es muss unglaublich prägend sein. Ich bin ja jetzt 49 Jahre alt. Mein Kind ist gerade mal 13 Jahre alt und sie hat jetzt schon 1,5 Jahre von 13 Jahren in Pandemieverhältnissen mit Fremden auf Abstand, nicht die Hand geben, um Gottes Willen sich nicht umarmen. Wenn wir all das in so einen jungen Menschen reinstecken, was soll daraus werden? Da ist mir das ein wahnsinnig wichtiges Anliegen als Bürgermeister und als Papa, als Bürger, dass wir lernen, mit offenen Armen uns zu begegnen, dass wir wissen, dass das Leben nicht ganz ohne Risiko ist, aber trotzdem aufeinander achten müssen und einen respektvollen Umgang miteinander. Wir haben, glaube ich, am Anfang der Pandemie viel geklatscht und die Menschen zugewunken, die uns helfen. Und wir haben den Nachbarinnen geholfen und irgendwie so alle so ein starkes Solidargemeinschaftsgedanken. Dann kam irgendwie so Mitte, Ende der Pandemie hin, aus heutiger Sicht, wo so mehr und mehr, also wenn die das dürfen, warum dürfen wir dann nicht öffnen und warum das? Und das kann noch keiner erklären, warum. Also da fingen wir an, so ein bisschen skeptisch, kritisch hinterfragend zu sein. Und jetzt sind wir ein Stück weit drüber in so ein Neid-Ding. Und mir wäre es eigentlich ganz wichtig, dass wir jetzt zueinander wieder zurückfinden, dass wir akzeptieren, dass nicht alles optimal ist, aber aufhören dann mit dem Finger zeigen, sondern vielmehr, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich hier jetzt einbringen, damit wir weiterkommen?
Also Sie haben da jetzt vor allem auf das soziale Miteinander abgehoben und haben halt auch die Folgen für die junge Generation erwähnt. Nochmal zu dem Management, also Situation hier und heute. Kann man sagen, Sie haben da jetzt in Rostock auch einen Erfahrungsfundus, auf den Sie zurückgreifen können in der gegenwärtigen Situation? Also Erfahrungsfundus insofern, als Sie ja die ersten Monate der Corona-Krise erfolgreich bewältigt haben?
Also wir haben ja einen wahnsinnigen Vorteil im Verhältnis zum letzten Jahr. Wir haben Schutzmaterial. Zweitens habe ich sehr erfahrene Mitarbeiterinnen, die eigentlich in anderen Ämtern arbeiten, die jetzt Bescheid bekommen, so, ihr müsst nochmal für die Gesundheitsamt arbeiten. Die muss man jetzt nicht erst einmal einarbeiten. Jeder weiß Bescheid, wie es geht. Das heißt, man hat einen wahnsinnigen Erfahrungsstand. Das heißt, es läuft von sich aus viel besser, viel schneller ist es ein Anruf und schon läuft es. Also das Apparat wieder noch einmal hochfahren im Krisenmodus ist deutlich leichter als vor einem Jahr. Man weiß natürlich nicht, was alles an Überraschungen kommt. Jetzt mit vielleicht eine dritte Impfung und so weiter, Kinder und Jugendliche mit Impfangebote. Also das ist natürlich alles Themen, mit denen muss man sich als Mensch auseinandersetzen, als Verwaltung auseinandersetzen, als Gesellschaft auseinandersetzen. Und da gilt es natürlich, einen guten Dialog miteinander zu führen. Ich habe ja auch den Eindruck, dass das sehr viel Religion quasi ist. Also so Glaubensüberzeugung, ob man jetzt an Corona glaubt oder an dies. Also so, das ist schon echt für uns alle belastend.
Im Juni dieses Jahres sind Sie in die Öffentlichkeit gegangen, haben Sie gefordert, der Alltag für Ungeimpfte müsse unangenehmer werden. Und das hat Ihnen, sagen wir mal, nicht nur Freunde beschert, wie man hört.
Ja, ich glaube, in erster Linie ist es möglicherweise auch da einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo das, dass ich aus Dänemark bin, ein Nachteil ist. Weil ich glaube, dass man das, wie der Art und Weise, wie es geschrieben worden ist, auch ein bisschen ein Stück weit falsch interpretiert. Genau in der Woche hatte ich das Problem, dass wir in unserem Impfzentrum 1000 Absagen bzw. nicht erschienene Menschen zu vergebene Termine. Und wir befanden uns eigentlich noch in einem Zeitraum, in dem es eine hohe Mangelware eigentlich war, wo viele Menschen noch ungeduldig auf Termine gewartet haben. Und so aber so, naja, klappt ja jetzt eh nicht mehr wegen Urlaub und dann ist es auch egal. Es war möglicherweise, wenn man jetzt die Debatte sieht, ein bisschen zu früh gedacht vom Rostocker Oberbürgermeister. Vielleicht bin ich auch hin und wieder etwas zu direkt. Und das stößt an, aber es stößt vielleicht auch einen Dialog an. Und ich glaube, dass das am Ende, was man verstehen musste, war, wir standen wirklich vor das Problem, dass Menschen einfach nicht kommen. Und wir dann wiederum ein Problem haben, das Impfstoff in dem Moment dann auch loszuwerden an Menschen, die es auch wirklich wiederum gerne haben wollen. Gleichzeitig habe ich das Wissen, dass wenn wir das ein oder andere uns nicht gelingt, werde ich im Herbst wieder Sportvereine sagen, es gibt keinen Sport, werde ich Schulen runterfahren müssen, werde ich möglicherweise wirtschaftliche Beeinträchtigungen. Diese Pandemie hat ja neben viele Firmen vernichtet, auch quasi den städtischen Haushalten der meisten Kommunen und Gemeinden auch komplett kaputt gemacht. Mit all dem Wissen, und dann hinzu an diese Aufforderung, ich sag mal, in Richtung Solidarität, geht euch mal einen Pix abholen. Das hilft uns allen. Das kann man freundlicher und netter formulieren, keine Frage. Da muss man auch lernen.
Aber in diesen Zeiten kann das fatal sein, wenn man sich nicht richtig oder nicht verständlich ausdrückt. Sie haben gerade gesagt, Sie wären vielleicht manchmal ein bisschen zu direkt.
Nun ja, haben wir das ja, allerdings ist etwas, was die Menschen wiederum auch schätzen.
Ja, ja, was man auch Teflon braucht. Ja, ja, natürlich.
Ich sage, was ich denke. Aber das habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen das gewählt haben und nicht einer, der nichts sagt.
Gibt es ja auch in der Politik zuhauf. Aber wir haben ja bislang in dieser Sendung überwiegend über Ihre Erfolge im Pandemie-Management gesprochen und auch zu Recht. Wir wissen aber auch, und das haben Sie auch schon verschiedentlich erwähnt, dass da, wo Erfolg ist, da sind auch Neider bzw. Kritiker. Und das heißt ja in diesen Zeiten meistens von irgendwoher kommt ein Shitstorm, der dann in den sozialen Medien wütet. Wie viele solcher Shitstorms mussten Sie erleben und wie sind Sie damit umgegangen?
Also unglaublich wenig. Ich habe ja auch während der Pandemie immer wieder auch Themen aufgegriffen, wo ich auch wusste, okay, das könnte ein bisschen Ärger auslösen. Aber dann habe ich dennoch gemerkt, das ist auch ganz interessant in dieser Community, in den sozialen Medien, wenn sie Menschen vorher offen und ehrlich gegenübertreten und ehrliche Meinungen mitkannte, dann haben sie auch viele Menschen, die wiederum bereit sind, unterhalb der anderen Kommentare miteinander unter sich zu streiten. Das ist, glaube ich, normal. Ich finde das aber wichtig, dass man hin und wieder auf klare Kante geht. Ich kann ja nicht auf die eine Seite viel erwarten und sagen und auch umsetzen und dann mich da rausstehlen, immer dann, wenn es ein bisschen unbequem wird. Ich revidiere gerne meine Überzeugung, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eine Minderheit bin.
Aber bedroht worden sind Sie nicht in den sozialen Medien?
Wie gesagt, ich lese das Zeug nicht.
Okay.
Also, Sie können jede letzte Ecke des Internets irgendwo nachkramen und dann finden Sie auch irgendwas, was Sie vielleicht nicht lesen wollen. Ich lese auch selten eine Zeitung. Da kriege ich ja nur schlechte Laune. Und das am Ende des Tages ist einfach nicht sinnvoll.
Sie haben sich ja offenbar ziemlich viele Anregungen für Ihr Handeln in der Pandemie in Ihrem Heimatland Dänemark geholt. Das habe ich tatsächlich beim Lesen von Zeitungen über Sie, Artikel über Sie gelernt. Und ich hatte ja eingangs auch erwähnt, Sie besitzen immer noch ausschließlich den dänischen Pass. Was würden Sie denn sagen? Was können die Deutschen in Sachen Krisenmanagement von den Dänen lernen? Was haben die Dänen, was die Deutschen nicht haben vielleicht?
Ich finde es einfach wichtig, dass man immer offen ist, von allen Seiten was zu lernen, was mitzunehmen. Warum nicht immer überall, wo man ist, das Beste mitnehmen? Ich habe halt einfach die Gelegenheit genutzt, dass ich auch dänische Medien mitbekomme und da lesen kann, was genau in Dänemark und in Schweden und Norwegen passiert. Gleichzeitig habe ich natürlich auch in Deutschland gelesen, was in Deutschland und in Nachbarländern von Deutschland passiert. Also wenn man das aber alles dann miteinander kombiniert und sagt, das könnte ein sehr gangbarer Weg für uns in Rostock sein, Inspiration holen, auch Menschen natürlich in Dänemark anrufen und fragen, wie ist denn das? Also zum Beispiel hat man sehr früh in Dänemark über die Positivrate gesprochen. Man findet quasi nicht in Dänemark der 7-Tage-Inzidenz, über die wird nicht gesprochen. Also einen anderen Zugang. Und die Positivrate verrät etwas darüber, wie hoch ist die Anzahl Positivtests je 100 oder je 1000 oder 100.000 Tests. Und das ist auch ein super starker Indikator, weil wenn der steigt, ist davon auszugehen, dass in einer Gesellschaft gerade deutlich mehr Infizierte sind. Und vor allen Dingen steigert das die Motivation, sich testen zu lassen. Ich rechne das gerne mal in Fußballstadien um und überlege so, wie viele Menschen werden in so ein gesamtes Fußballstadion gerade infiziert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau neben dem sitze und mein Stück Kuchen esse? Wir haben irgendwie festgelegt, auf 7 Tage durch 100.000, das ist auch wirklich, also das muss man auch sagen, eine auf 700.000. Heutzutage haben wir ja zumindest in Mecklenburg-Vorpommern eine 7-Tage-Inzidenz, gekreuzt mit Anzahl Betten, gekreuzt mit Anzahl belegte Intensivbetten. Und dadurch kann man sich eine Gruppierung im Ampelsystem nach unten kämpfen. Wenn man da besonders grün gut dasteht, kann man halt einen Punkt nach unten. Hat man wiederum aber einen Durchbruch in einer der anderen, also in gelben, dann bleibt man im Niveau, man kann auch noch hochgestuft werden. Also da denkt man ja, ich brauche noch ein Physikstudium, um überhaupt meine Ampelfarbe auszurechnen, um dann dahinter zu lesen, was darf ich denn jetzt nicht? Oder ach so, dann müssen wir rückwärts laufen mit dem Fahrrad auf dem Kopf. Denn ich glaube, da haben wir uns keinen Gefallen mehr getan. Es muss deutlich einfacher. Jeder Mensch muss das verstehen. Warum? Weshalb? Wieso? Hm. Gleichzeitig darf er natürlich auch nicht fragen, ja, wenn ich das, warum darf ich dann nicht das? Unser Leben ist so komplex. Ich wünsche mir auf gar keinen Fall, dass ein Bürgermeister, ein Landrat oder wer auch immer Ministerpräsident für mich jede Minute plant und regelt, sondern da möchte ich Eigenverantwortung haben. Ich möchte einen großen Rahmen, den kann ich verstehen und ich kann auch dann verfolgen, oh, Ende der Woche könnte es passieren, dass das und das. Das ist in Ordnung. Das ist Bürger mitnehmen, das ist verantwortungsvoll und das finde ich auch der gute Ansatz. Aber es muss leicht sein.
Jetzt sind wir wieder ein bisschen von Dänemark weggekommen und von der dänischen Mentalität. Darauf hatte ich auch ein bisschen abgehoben. Also im Dänischen gibt es ja wohl das Wort Pütt, was so viel heißt wie egal oder mach dich nicht verrückt.
Ist halt das so wild.
Ja, ist das so ein Teil der dänischen Mentalität, der hilft bei der Bewältigung von Krisen eben auch? Jetzt mal nicht nur Corona, sondern generell?
Also ich bin ja auch wirklich Vollblut-Däne, also weil oft wird so gesagt, ja, Sie haben ja einen dänischen Pass, so als ob ich bin ja da geboren und aufgewachsen.
In Kopenhagen sind Sie geboren, ja.
Genau,
ja.
Und habe auch meine Ausbildung dort gemacht und demzufolge würde ich schon sagen, dass ich dänisch bin und auch die dänische Mentalität, ja, die ist pragmatisch, aber sie verzeiht auch. Sie sagt halt, püt, naja, halb so wild, Kopf hoch, geht weiter. Und das ist aber ein Stück weit das, was wir alle lernen müssen, dass wir so sagen, komm, wir nehmen das Beste daraus, wir lernen daraus und dann schauen wir nach vorne. Püte ist ein schönes Wort, fast schöner als Hüge. Hüge wird ja allgemein eher nur so genommen, weil die Dänen sich gemütlich machen. Und das vielleicht so kurze Mentalitätserklärung zwischen Dänen und Deutschen. Es ist so, wenn eine Weltkrise uns bevorsteht, dann geht vielleicht der Däne und Deutsche los und kauft sich einen guten Wein. Der Däne trinkt das sofort und denkt, wer weiß, wann ich mir das wieder leisten kann. Und der Deutsche, er packt sich das im Keller und denkt sich, wer weiß, wann ich mir das wieder leisten kann. Also von der Warte her sieht man daraus, glaube ich, so ein bisschen die Mentalitätsthemen. Und die Mischung ist, glaube ich, ganz gut. Ein Schluck Wein trinken und auch ein bisschen davon noch im Keller haben, ist nicht ganz verkehrt. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen im Rathaus zu kombinieren. Weil das kommt sonst auch immer falsch rüber. Ich liebe dieses Land. Ich lebe hier, ich arbeite hier. Ich wäre sonst längst nach Hause gefahren, wenn ich dieses Land nicht lieben würde. Ich liebe auch die kleinen Knüffligkeiten der Deutschen. Und das ist einfach etwas, was man wahrnimmt, wenn man quasi als Ausländer hier lebt. Und das ist doch eigentlich auch das Nette und das Liebenswerte. Und die wiederum, meine Mitarbeiter, spiegeln mir auch ganz gut, was ich da nicht so ganz deutsch rüberbringe. Und ist ja nicht schlimm, so lernen wir ein bisschen voneinander. Was ein Däne übrigens, zumindest ich nicht kann, unterscheiden zwischen mir und mich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann man das ein und das andere. So, da muss ich immer ein bisschen würfeln und reinhauen und hoffen. Eigentlich müsste ich mich auf eins festlegen, hätte ich immer zur Hälfte recht.
Ja. Aber da gibt es, glaube ich, auch echt Schlimmeres. Wir haben viel über Corona geredet und jetzt gerade auch über den Unterschied zwischen deutscher und dänischer Mentalität. Als Sie 2019 zum Oberbürgermeister Rostocks gewählt worden sind, da wussten Sie noch nichts von Corona und hatten aber damals klare politische Vorstellungen, eine klare politische Agenda, die da lautete, Rostock bewegen. Und die wesentlichen Themen waren Umwelt, Digitalisierung und Bürokratieabbau. Jetzt haben Sie ja auch schon mehrmals gesagt, die Verwaltung in Rostock hat gut funktioniert in Corona-Zeiten. Also diese drei Themen, die Sie sich auf die Agenda geschrieben hatten, was würden Sie heute sagen? War da überhaupt Zeit, nebenbei eines der Themen oder alle gleichzeitig voranzutreiben?
Das Interessante ist ja, ich bin ja auch gleich losgestartet und meinte, wir müssen hier digitalisieren. Dann haben viele innerhalb der Firma gesagt, super Idee, Klaus, aber fang mal besser in einen anderen Bereich an. Also man merkt, ein bisschen Vorbehalt, nachvollziehbar. Corona hat ein Stück weit uns darin geholfen, glaube ich, dass viele erkannt haben, wir müssen digitalisieren. Mhm. Das wiederum ganz gut. Also das können wir mal beiseite packen und sagen, das hat ein Stück weit funktioniert und trotzdem stehen wir beim allerersten Schritt. Also da ist noch sehr weiter Weg zu laufen, aber da haben wir mindsetmäßig einiges geschafft. Rostock bewegen, ja, das ist deswegen mir so extrem wichtig gewesen. Wir sind die Großstadt in Mecklenburg-Vorpommern, also die größte Stadt. Wir sind trotzdem immer so ein bisschen gedückt unterwegs und ich würde mir wünschen, Rostockerinnen und Rostocker, ein bisschen mehr aufrecht und auf das alles, was wir an Qualität haben, eine richtig gute Universität. Mir fehlt es nur manchmal, wenn in der Welt über Innovationen oder was Spannendes, Vorreiter, dann reden wir oft mal bei cooles Studierendes wohnen von Kopenhagen, Amsterdam, Berlin, da steht nie Rostock. Und mein Wunsch ist es einfach, dass es hin und wieder auch Rostock steht und dass die Menschen dann nicht überrascht sind. Und wenn mir das jetzt gelingen kann in den nächsten Jahren, ein Mindset, wir haben ja auch ein Smart City Antrag im Bund gestellt und wir haben ihn aber nicht Smart City, sondern Smile City
genannt.
Ja. Genau, gemeinsam glücklich leben, weil Smart City ist Digitalisierung, Vernetzung, gefährlich und der ein oder andere fühlt sich nicht mitgenommen. Aber Smile City, das ist eine menschenfreundliche Stadt, die kombiniert die Smarte mit der menschenfreundlichen Stadt und die Bürgerinnen mit einbinden. Das wiederum bedeutet auch, ich habe nicht so die Erwartungshaltung, dass man zu alles eine Meinung hat. Aber ich habe die Erwartungshaltung, wenn man irgendwo eine Meinung hat, dass man sich mit einbringt. Und das heißt zum Beispiel, reicht es ja nicht, dass ich einen Radweg baue, wenn danach keiner drauf radelt. Oder dass wir die Bürgerinnen und Bürger ganz aktiv mitteilen wollen, bis 2035 wollen wir CO2-neutral sein, aber du musst was leisten. So haben wir eine Umweltuhr, gerade in Entwicklung, wo wir alle sehen können, ob wir das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Und es wird möglich sein für jeden Bürgerinnen und Bürger, selber zu schauen, ob er einzahlt oder wiederum was rauszieht. Also wenn ich morgens entscheide, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto, dann kriegen wir ein paar Sekunden gutgeschrieben. Wenn ich dann sage, jetzt fliege ich aber nach Mallorca zum Urlaub, kriegen wir 8 Minuten auf unsere Uhr raufgerechnet. Und so können wir jeder für uns schauen, uns einbringen, aktiv ein Teil vom Smart City sein. Das ist das, was ich unter Bürgerbeteiligung verstehe. Verantwortung auch delegieren an uns allen, dass wir auch wegkommen von, ja, wenige machen viel, hin zu viele machen wenig. Das ist übrigens ein Smart City nach skandinavischem Vorbild. In Skandinavien wird die Stadt, die Verwaltung, alles aus Sicht der Bürger geführt. In Deutschland haben wir ein sehr starkes Verwaltungswesen im Sinne von, dass wir so denken, wie soll die Verwaltung das denn umsetzen?
Ich habe noch ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, was irgendwie dazu passt. Man muss dem Leben mit Stiefeln begegnen. Stiefel an und los geht's, haben Sie gesagt. Was heißt das denn konkret bezogen auf die Gegenwart? Nochmal zum Schluss.
Das ist was extremst Wichtiges. Im Leben geht es nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und das Leben geht auch nicht immer geradeaus. Aber eins müssten wir uns immer versprechen. Wir ziehen Stiefel an und versuchen es zumindest. Das heißt, wenn es uns mal nicht gelingt, hatten wir wenigstens Stiefel an, als dass wir uns zurücklehnen und sagen, klappt sowieso nicht. Deswegen immer Stiefel an. Das ist ein Begriff, den bringt man auch, glaube ich, in Englischen und in Dänischen. Und das bedeutet einfach nur, Mut haben, sich ans Herz fassen und es umsetzen. Mach es. Das ist das, was ich vom Leben erwarte. Volle Kraft voraus, Stiefel an, dann geht's auch.
Was heißt das eigentlich auf Dänisch dann?
Med støvler på. Stirn nach oben, so ein kleines Volk muss ab nach vorne.
Sie selber sind gestern gerade 49 Jahre alt geworden, das heißt noch ein Jahr bis zu Ihrem 50. Haben Sie sich bis dahin noch etwas Besonderes vorgenommen? Vielleicht etwas, das, um zum Anfang zurückzukommen, das Leben des Klaus Ruhematzen noch bunter machen könnte? Stichwort bunter Vogel.
Der bunte Vogel hat sich auf jeden Fall vorgenommen, dass es für den bunten Vogel keinen Käfig gibt. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist. Jetzt darf der Bund und die Länder uns nicht auferlegen, dass wir Kommunen nicht mehr gestalten dürfen. Und ich habe eine klare Erwartung an Land und Bund nach den Wahlen. Wir brauchen eine bessere Welt, wir brauchen eine schlankere Welt und wir brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, die Pläne umzusetzen in den Kommunen und Gemeinden, damit die Bürgerinnen und Bürger optimistisch und froh sind. Das ist, glaube ich, das, was ich primär in den nächsten 12 Monaten als Hauptaufgabe habe. Und dann zu meinen 50. Wenn ich Glück habe, schaue ich zurück auf 2,5 Jahre verrückte Pandemiezeit, die dann hinter uns liegt. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, weißt du was, in 12 Jahren liegen wir uns in die Arme und sagen, waren das verrückte 12 Jahre. Da habe ich immer viel über diesen Witz gelacht. Und irgendwann fing ich aber an zu denken, Hauptsache, der Junge hat nicht auch noch recht. Also von der Warte her, ich habe heute dänische Untersuchungen gerade gelesen, wo man von 1,5 Jahre Perspektive in Richtung Normalität noch denkt. Also das sind Sachen, die will ich wirklich nicht lesen. Und wenn, dann will ich vorher, dass Rostock einen Weg gefunden haben, den Rostocker Weg, dass wir die Bürgerinnen und Bürger motivieren, dass wir irgendwie mit erhobenem Kopf hier da durchkommen, weil wir dürfen uns nicht nochmal dücken.